Herzlich willkommen zu Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten mit Barbara Rohrhofer. Im Serienspecial Wieder gesund, zurück ins Leben, heute zu Gast Christa Schirl. Die Psychologin spricht über das Leben mit einer schweren Diagnose. Sie gibt nicht nur Tipps für Betroffene und Angehörige, sondern auch ganz persönliche Einblicke in ihren Umgang mit chronischen Erkrankungen.
Die Diagnose einer schweren Krankheit ist ein Wendepunkt im Leben. Da teilt es sich in ein Vorher und ein Nachher ein, sagt die Linzer Psychologin und Psychotherapeutin Magister Christa Schirl. Sie sagt auch, viele Menschen schaffen es in dieser Lebensphase, Müll in Dünger zu verwandeln. In der heutigen Folge unseres Podcasts Wieder gesund zurück im Leben darf ich Christa Schirl begrüßen. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Auch sie selbst hatte schon viele schwere Erkrankungen mit chronischen Erkrankungen zu kämpfen und ist Spezialistin auf diesem Gebiet, wie man wieder zurück ins Leben kommt, wie man mit Krankheiten leben kann, wie es ist, wieder Gesundheit zu erlangen. Liebe Frau Magister Schirl, es ist auch für Angehörige oft sehr schwer, Menschen zu begleiten, die von einer schweren Krankheit betroffen sind, die eine Diagnose bekommen, zum Beispiel eine Krebsdiagnose. Warum ist es so schwierig für die Betroffenen, für die Angehörigen, mit so etwas umzugehen, was ja fast jedem passiert einmal im Leben?
Liebe Frau Rohrhofer, stellen Sie sich einfach einmal vor, wir haben hier eine Zitrone. Ich schneide diese Zitrone auseinander und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich beiße jetzt in diese Zitrone hinein. Genau, und spätestens jetzt ändert sich Ihr Gesichtsausdruck. Was sich jetzt bei Ihnen gemeldet haben, waren die berühmten Spiegelneuronen. Das heißt, wenn jemandem, unserem Gegenüber, was passiert, schlägt unser Resonanzkörper an. Die Gefühle des anderen werden in unsere eigene Gefühlswelt kopiert, ungefragt und ungefiltert. Das heißt, wir fühlen mit, wir leiden mit. Wir schauen uns das Drama des anderen nicht nur an, sondern wir sind mitten im Drama drinnen. Und wenn es jetzt jemand, den wir sehr gut kennen, nicht gut geht, weil er Schmerzen hat, weil was Schwieriges passiert ist, dann wollen wir natürlich, dass es dieser Person rasch wieder besser geht. Und das wissen wir beide aus unserer Lebenserfahrung, dass oft das Leben nicht besser wird, dass es manchmal auch ein Unheilbar gibt und dass hier schnelle Lösungen ganz, ganz schwierig sind. Und da neigen wir natürlich dann, um unsere eigenen Schmerzen, also die des Helfersystems, nicht so sehr zu belasten, dass wir hier mit Bagatellisierungen, wird schon nicht so schlimm sein. Du schaffst das, kommen. Und da beginnen schon die ersten Fehler im Helfersystem. Also eine kurze Antwort darauf, es ist deswegen so schwierig, weil unsere Spiegelneuronen andocken und weil wir die Schmerzen des Gegenübers innerlich mitfühlen. Und dann wird es ganz schwierig, jemand gut zur Seite zu stehen.
Wie kann man denn jemanden stärkend zur Seite stehen? Gibt es da Tipps?
Ja, also Tipps gibt es auf jeden Fall. Also der erste wichtige Tipp ist einmal, wenn ich präsent bin, bin ich ein Present. Also wenn ich präsent bin, bin ich ein Geschenk. Wir müssen als betroffene Helferinnen und Helfer ganz viel aushalten. Und aushalten ist natürlich immer schwierig, weil auch Ihr Rücken kann nur Ihre eigene Last tragen. Also Ihr Rücken ist für Sie gebaut. Und wenn Sie jetzt mich mittragen würden, würden Sie einen Bandscheibenvorfall bekommen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man, wenn was Schwieriges passiert, die Last auf verschiedene Helferinnen und Helfer verteilt. Ein Mensch alleine kann das nicht mittragen. Ich bin da auch ein großer Fan der Angehörigenbegleitung. Das gibt es zum Beispiel beim Verein Zellkern oder bei der Krebshilfe, wo man so merkt, wie betroffen Menschen sind, obwohl sie nicht selber Krebs haben, sondern der Mann, die Ehefrau, das Kind betroffen ist. Und da ist es ganz wichtig, dass wir schauen, dass wir viele Helferinnen und Helfer im Boot haben, die sozusagen gemeinsam man da durch so eine schwierige Krise durchgeht. Also zuerst einmal nicht alleine sein, sondern auch als Helferin oder Helfer sich ein Unterstützungsnetzwerk suchen.
Jetzt gehen wir von den betroffenen Angehörigen zu den Betroffenen selbst. Mhm. Was macht eine schwere Diagnose mit unserer Psyche? Gibt es da Phasen der Verarbeitung, der Ablehnung? Reagiert da jeder individuell?
Na, es gibt schon so diese klassischen Phasen, die man auch aus der Trauerphase kommt, also von wegen Schock, Ignorieren, Angst, Wut, Trauer, Ohnmacht. Also da kommt natürlich einmal ein ganzer Gefühlscocktail und der ist völlig normal. Das heißt, auch das Helferinnensystem ist hier gefordert, das auch einmal auszuhalten. Ich habe gerade eine Klientin gehabt, die hat gesagt, sie will sich im Leid suhlen. Und das ist natürlich auch schon, allein schon das Wort suhlen ist kein einfaches Wort. Da macht man mir gleich große Augen. Und Betroffene wollen das Umfeld ja nicht so belasten. Aber sie wollen halt auch diesen Schmerz und dieses Leid einmal ausdrücken. Und das auch ausdrücken zu können, ist für einen selber ganz wichtig, als Betroffener, Erkrankter, als Betroffene, Erkrankte. Und natürlich, dass das Helfersystem das auch aushält, dass man jetzt einmal sagt, ma, es ist jetzt wirklich schwierig, oder da fehlen mir die Worte, das muss jetzt ganz stark für dich sein.
Und also, das, was macht jetzt mit der Psyche? Ich erhalte die Diagnose, ich habe eine Untersuchung und der Arzt sagt zu mir, ja. Sie haben Krebs, jetzt kommen halt einige Behandlungen, wir müssen das alles noch ein bisschen näher anschauen.
Genau, also einfach so für den betroffenen Arzt, der betroffenen Ärztin ist das ja ganz normal. Selber ist man ja meistens kein Onkologe, das heißt, man hat keine Ahnung, was wird da gemacht. Oft kommt dann so eine Distanz, ja. Also man merkt so wie ein Nebel im Gehirn. Der Gefühlskörper schottet sich ein bisschen ab. Deswegen ist es bei solchen Diagnosen oft ganz wichtig, dass man hier auch eine Begleitungsperson dabei hat, weil man also ganz viele Informationen im Schock gar nicht mitkriegt. Also man macht große Augen und hat da gar nicht das Gefühl, diese ganzen Informationen aufzunehmen. Und dann ist es sehr unterschiedlich, wie Menschen reagieren. Manche haben schon ein bisschen eine Vorahnung gehabt. Also die haben schon Menschen, die eine gute Intuition haben, schon gespürt, okay, da könnte was sein. Da ist dann eine Diagnose am Anfang auch ein Schock, aber es ist auch ein bisschen eine Erleichterung, weil eine Diagnose hilft halt auch zu verstehen, was sind denn die nächsten Schritte, was sind meine Möglichkeiten. Manche leugnen das auch, also kennen auch Betroffene, die dann einmal eine Weile nicht zum Arzt gehen oder das nicht weiterverfolgen. Manche regeln den Nachlass. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, was hier die ersten Schritte sein können. Manche machen weiter wie bisher. Das nennen wir dann Übersprungshandlungen. Also die tun so, wie wenn nichts gewesen wäre. Also eine Handlung setzen, die gar nicht zur Situation passt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie Betroffene hier reagieren können.
Welche Handlung würde denn zur Situation passen? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Naja, eigentlich kann man das so nicht sagen, weil es hängt natürlich vom Alter ab, von der Prognose hängt es ab, von dem, was ich schon vorher ertragen habe. Ich kenne das also selber auch. Ich bin mit 30 anders mit einer Diagnose umgegangen wie mit 50. Also das macht natürlich einen Unterschied, was ich sonst noch im Gepäck habe, welche Ressourcen ich habe, ob ich Betroffene kenne, die zum Beispiel eine ähnliche Erkrankung haben, aber damit gut umgehen können. Also das ist dann oft total hilfreich. Also wenn man selber sagt, ich habe Brustkrebs, meine Freundin hat das auch schon gehabt, die ist da gut durchgekommen, mit der tausche ich mich aus. Also dann hat das natürlich ein ganz anderes Bild, wie wenn ich sozusagen im Freundeskreis die Erste bin, die an Brustkrebs zum Beispiel erkrankt.
Das passiert ja sehr oft.
Genau.
Jede achte Frau betroffen. Liebe Frau Magister Schirl, manche Menschen ändern währenddessen oder danach ihr Leben. Das gibt's auch, die gehen durch diese Krankheit. Mhm. Ich hatte auch hier schon eine Frau zum Gespräch, die hat gesagt, ihr ist es während der Chemotherapie bewusst geworden, dass sie diese Auszeit gebraucht hat und dass sie was anderes machen wollte, will. Mhm. Ist es typabhängig oder tue ich so wie vorher?
Also, also ich finde nicht, dass es typabhängig ist, sondern ich finde, es ist werteabhängig. Resilienz kommt ja vom lateinischen Re und heißt zurückschwingen. Wenn ich ein Leben führe, das sehr stimmig ist, also jetzt ist im Moment mein Leben gerade sehr stimmig, ich fühle mich wohl in meiner Partnerschaft, mit meinem Job, mit meinen Hobbys, mit meinen Beziehungen. Das heißt, wenn ich jetzt schwer erkranken würde, würde ich gern so rasch als möglich Teile meines alten Lebens zurückholen. Also da würde ich nicht viel verändern wollen. Also jetzt im Moment gar nichts, sondern ich würde versuchen, dass ich das Leben wieder aufrechterhalte. Wenn es aber so ist, dass ich Teile in meinem Leben lebe, die nicht stimmig sind. Wenn ich zum Beispiel in einem Wohnort lebe, der für mich nicht passt, einer Arbeit nachgehe, die nicht mehr stimmig ist, meine Beziehungen nicht mehr stimmig sind, dann möchte ich eher resilient umgehen. Das heißt, dann kann man eine Erkrankung sehr gut nutzen, um daraus ein Wachstum zu erzielen. Das heißt, man muss da hier mal die einzelnen Säulen im Leben anschauen, inwieweit was stimmig ist. Und das Stimmige lassen wir. Und wenn vieles stimmig ist, dann wollen wir wieder zurück. Wenn man aber merkt, dass vieles unstimmig ist, dann gehört das auch verändert. Und das können einerseits Dinge im Außen sein, also wie Wohnort, Beziehung, Familie, was auch immer. Es können aber auch ganz oft innere Konflikte sein, die wir mit uns austragen. Das heißt, wo man innerlich sich dann einmal fragt, möchte ich so weiter tun? Zum Beispiel, möchte ich weiterhin von mir selbst zu viel verlangen? Möchte ich weiterhin meine Bedürfnisse so vernachlässigen? Und daraus kann dann, also wenn ich da prosilient bin, also was verändern möchte, dann kann dann natürlich viel posttraumatisches Wachstum entstehen. In der Psychologie gibt es ja so die Idee, ist aber nur eine Idee, immer stimmt sie nicht, dass eine Erkrankung ein guter Freund ist. Ja? Also eine Erkrankung ist eine Möglichkeit, ein Freund oder eine Freundin, die auf etwas aufmerksam machen möchte, also auf eine Unstimmigkeit im Leben. Ich erlebe es, dass es nicht immer so ist, aber dass es auf jeden Fall wert ist, sich selbst zu fragen, okay, was will mir denn meine Erkrankung sagen? Was möchte ich denn verändern? Gibt es etwas? Und das können manchmal auch innere Prozesse sein, also Einstellungen zum Leben, Glaubenssätze, die der Veränderung bedürfen.
Jetzt haben Sie ja selbst schon erwähnt, angedeutet, dass Sie auch mit vielen Erkrankungen im Laufe Ihres Lebens zu kämpfen hatten, haben. Sie stehen aber trotzdem gut im Leben, fühlen sich wohl. Können Sie uns das kurz umreißen?
Ja, grundsätzlich ist es so, man geht davon aus, dass 40% aller Europäer irgendeine chronische Erkrankung haben. Also ich finde mich da überhaupt nicht besonders oder so, sondern zum Leben gehört es halt auch dazu, dass man manchmal Glück hat und manchmal halt auch Pech. Und das Wichtige ist meines Erachtens nach, dass wir gut unterscheiden können, was ist mein Schicksal. Also wenn ich eine Diagnose bekomme, ist es natürlich Schicksal. Ja? Und dann ist halt immer die Frage, wie reagiere ich auf das, was mir das Leben gerade liefert. Ja, ich frage mich also nicht, warum ist mir das passiert, sondern ich frage mich eher, okay, das ist halt jetzt so, wie es ist. Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Und das ist halt, ich bin Existenzanalytikerin und als Existenzanalytikerin geht man immer davon aus, so sagte Viktor Frankl, dass es im Leben ein tragisches Dreieck gibt und das haben wir immer mit im Rucksack und das ist Leid, Tod und Schuld. Das heißt, das Leben ist nie immer perfekt und ich bin auch keine Happy-Psychologin. Also ich gehe davon aus, dass wir ein Leben führen sollen, das einen Sinn macht und dass es halt auch immer wieder im Leben Prüfungsfragen gibt. Und wenn es uns möglich ist, sollen wir halt aus dem Müll, den uns das Leben liefert, einen Dünger machen. Und jeder, der schon einmal aus einem Kompost sozusagen fette Erde gemacht hat, der weiß, dass das Zeit braucht, dass das manchmal gar nicht so eine einfache Arbeit ist, aber dass man halt dazu auch Dünger braucht. Manche sagen auch, no rain, no rainbow, also kein Regen, kein Regenbogen. Und ich glaube ganz stark daran, dass ich gerade in meinem Beruf auch Krisen brauche, damit ich glaubhaft bleibe, damit ich menschlich bleibe und damit ich so am Leben dran bin. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mir das schadet, sondern ich glaube, dass das für meinen Job eine ganz wichtige Komponente ist, dass ich da nicht irgendwo abgehoben, immer ist alles gut, sondern dass ich da so gut dranbleiben kann.
Was war Ihre größte gesundheitliche Herausforderung? Welche Diagnose hat Sie am meisten sozusagen betroffen?
Also eine Diagnose, die ja viele Frauen haben, ja, ist zum Beispiel eine meiner Diagnosen, ist Endometriose. Und ich habe sehr lang unter einer sehr schweren Endometriose gelitten. Und wenn man also unter Endometriose leidet, heißt das auch, dass man sehr viele Schmerzen hat. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass einem zum Beispiel der Kinderwunsch verwehrt bleibt. Ja. Und das ist halt bei mir auch so gewesen. Ich bin ja auch Kindertherapeutin, ich bin auch Kinderpsychologin. Also ich wollte immer Kinder und mein Leben war grundsätzlich immer so geplant, dass ich Kinder wollte. Und das ist zum Beispiel etwas, was es in meinem Leben eben nicht auf der Speisekarte gestanden hat. Aber ich bin jetzt mit 55 Jahren auch darüber sehr happy, weil ich nenne sie halt Leasingkinder, weil ich sehr viele Leasingkinder habe. Die älteste ist 21 und die habe ich gerade das letzte Mal gesehen am Freitag, weil wir essen waren miteinander. Und die Malis ist 12, also so gibt es ein ganz breite Palette und insofern kann ich meine Mütterlichkeit sehr gut leben, nicht nur bei meinen Leasingkindern, sondern auch in meinem Job, der auch eine mütterliche Komponente hat. Insofern bin ich da wirklich sehr, sehr ausgesöhnt mit dem Leben.
Genau so, also ist das ja, wenn man zurück ins Leben kehrt, also man ist ja immer im Leben, aber dass man wieder sich wirklich auch wohlfühlt in diesem neuen Leben vielleicht, weil man muss sich vielleicht von etwas verabschieden mit einer Diagnose.
Ja.
Manche verlieren einen Körperteil,
manche
verlieren halt einen Teil ihrer Zukunft, wo sie glaubt, ihre Zukunftshoffnung. Andere wiederum müssen ewige Therapien über sich ergehen lassen, aber irgendwann findet man wieder zurück in eine Normalität, die halt vielleicht anders ist, als man sich mit 18 vorgestellt hat.
Genau, ganz sicher. Ich zitiere da sehr gerne die Schöpfungsgeschichte Genesis. Als Gott die Welt erschuf, als er zum Beispiel die Meere erschuf, sagte er, und es war gut. Und als er die Tiere erschuf, sagte er, und es war gut. Und als er die Erde erschuf, sagte er, und es war gut. Und ich glaube, dass wir ein gutes Leben führen sollen. Und dieses gute Leben ist mit Sicherheit nicht perfekt. Er hat nur gesagt, also Gott sagte nur bei Menschen, und es war sehr gut. Also das ist ja schon mal ein großes Kompliment, dass er bei uns Menschen sagte, es war sehr gut. Aber er sprach nie von Perfektionismus, er sprach nie von hervorragend. Und ich finde es immer so schön, wenn Kinder sagen, passt schon. Ja, und ich glaube, dass ein gut genug schon ganz schön viel ist. Und wenn man hier so das Konzept der Dankbarkeit lebt, nämlich nicht auf das schauen, was nicht am Gabentisch liegt. Und ich finde, dass wir ja in Österreich sehr dankbar sein sollten, müssten, weil auf unserem Gabentisch schon sehr viel liegt. Und so finde ich, kommt man auch sehr gut durch, wenn man sozusagen auf das schaut, was noch möglich ist. Ich sage dazu meinen Klienten oft auch, wie viel Prozent deines Körpers sind denn gesund? Und da sind ja oft noch sehr, sehr, sehr viele Teile gesund. Und wenn ich natürlich auf das schaue, und mich auf das konzentriere, was noch geht, das sind dann oft ganz wunderbare Erfolge zu erzielen, nämlich auch, dass Menschen dann Bereiche machen. Milton Erickson, ein berühmter Therapeut, litt zum Beispiel unter Kinderlähmung und ist deswegen Psychotherapeut geworden. Oder auch der Zeitforscher Geißler war ja auch kindergelähmt und hat sich deswegen mit der Zeit auseinandergesetzt. Also ich glaube auch, dass man mit trotz Erkrankungen, Frankl spricht ja da von der Trotzmacht des Geistes, dass wir uns also auch dagegen stellen können und dass wir halt dann aus dem Lego, das am Tisch liegt, sage ich immer, also aus den Bausteinen, die uns das Leben gibt, aus denen sollen wir was bauen und das Lego, das wir nicht haben, aus den Bausteinen, die wir nicht zur Verfügung haben, kann man auch nichts bauen. Und darum immer schauen, was am Gabentisch liegt und daraus was Gutes machen.
Wo finden betroffene Menschen denn Halt? Was erleben Sie da in Ihrer Praxis? Mhm. Ist es im Glauben, in der Familie, bei Freunden? Was ist denn da der Hauptanteil? Mhm. Ich denke, wenn man hat ein richtiges Glück, hat man einen Glauben.
Also je mehr wir natürlich wissen, was uns gut tut, umso besser können wir auch mit Krankheiten. Ein ganz wichtiger protektiver Faktor ist der Rudelfaktor. Also ich fordere Menschen schon in guten Zeiten auf, zu schauen, wer sind die Gutmenschen in meinem Leben, wer sind die Menschen, auf die ich mich verlassen kann, ja, die mir beiseite stehen, wenn es mir schlecht geht. Ich fordere diese Menschen sogar auf, sich das aufzuschreiben, also dass man wirklich oder sich am Handy die Favoriten zu speichern. Und da ist natürlich nicht jeder für alles. Wir kennen das aus der Affenforschung, hier hat man festgestellt, wenn man Affen traumatisiert und man gibt ihnen dann Psychopharmaka und man hat geschaut, wie sich das Nervensystem beruhigt und dann hat man Affen traumatisiert und hat ihnen einen vertrauten Affen in den Käfig gestellt. Und man hat gemerkt, dass der vertraute Affe 100-mal besser wirkt wie jedes Medikament. Und diese Forschungen hat man weiter betrieben. Also wenn Sie zum Beispiel in einer Krankenhausambulanz sitzen mit Schmerzen und Ihr Lebensgefährte würde in die Ambulanz hereinkommen und würde Ihre Hand nehmen, dann sinkt Ihr Stresslevel ab dem Zeitpunkt, wo Sie ihn sehen. Und wenn er Sie dann noch berührt, wird es noch besser. Und das kennen wir schon, also auch als Mütter kennen das. Was macht man, wenn ein Kind stürzt? Man geht hin, man hebt es auf, man tröstet es und allein schon der Körperkontakt macht es besser, weil da wird Oxytocin ausgeschüttet. Also das erste Wichtige, was total hilfreich ist, schon in guten Zeiten zu schauen, wer sind Menschen. Und das müssten nicht unbedingt Familienmitglieder sein, Das müssen auch nicht Freunde sein, das kann auch eine nette Arbeitskollegin sein, ein Therapeut, eine Ärztin. Wer sind Menschen, denen ich vertraue, die auch unterschiedlich sind und die mir helfen können? Und wenn man also ein gutes Rudel hat, also in der Mitte der Herde sind wir am sichersten, dann ist schon ganz viel geschehen. Also schon in gesunden Zeiten auf ein gutes Rudel achten, einfach weil wenn Sie krank sind, wenn Sie hohe Schmerzen haben, können Sie sich gar nicht so vertreten. Ich habe das gerade in der Praxis gehabt, eine Akademikerin ist mit Bauchschmerzen in die Krankenhausambulanz gekommen und die haben gesagt, sie hat nichts und die haben mir einen Einlauf gegeben und die Dame hat aber gemerkt, dass das leider viel zu wenig ist, sie haben sie trotzdem nach Hause geschickt und sie hat einen Blinddarmdurchbruch gehabt. Und das war für sie sehr dramatisch in der ganzen Abwicklung. Und für sie war es dann ganz wichtig, dass sie das auch ein bisschen aufarbeitet. Und sie hat, also wir haben dann vereinbart, dass sie, wenn sie wieder so eine schwierige Situation erlebt, sie sofort ihren vertrauten Affen anruft. Haben wir dann auch gleich definiert, wer das ist. Da gibt es dann ein Codewort, damit sie, wenn es so schwierig ist, nicht mehr alleine ist. Weil wer anderer kann jemand besser vertreten. Also das ist mein erster, da gibt es viele gute Tipps, aber der erste wichtige Tipp ist wirklich zu schauen, dass man Menschen hat. Und je mehr, umso besser. In der Forschung sagt man mindestens 7. Und da passieren oft auch Fehler, weil die meisten sagen, ich habe eher einen Mann, ich habe eher eine Frau. Das ist viel zu wenig. Ja, weil da wieder die Spiegelneuronen anschlagen und da kann dann oft jemand anderer viel hilfreicher sein, der nicht ganz so nahe dran ist, der sich ein bisschen besser distanzieren kann.
Das ist sehr interessant, weil ich überlege gerade, welche sind meine 7?
Also gerne auch mich aufnehmen. Also total gerne auch mich aufnehmen. Ich stehe sicher auf vielen Helferketten. Und wenn Sie mehr wie 7 haben, ist das auch gut. Also ich brauche auf meiner psychischen Struktur habe ich ganz viele und ich habe die immer im Kalender dabei. Und das hilft total. Also
ja, gerade wenn man jetzt betroffen ist mit einer Krankheit, man kann sich dann wahrscheinlich auch nicht mehr so, selbst wenn man sehr tough ist, normal. Mhm. Aber wenn man selber dann unter Schock steht, braucht man Hilfe.
Ja, überhaupt, wenn eine Krankheit chronischer wird, wenn eine Krankheit vielleicht auch unheilbar ist, ist eine einzelne Person, also bei einer kurzen Krise, das kann man ja schnell abwickeln. Mhm. Aber das Leben ist halt oft so, dass wir immer wieder Schwierigkeiten haben und da ist ein breites Helfersystem einmal ganz, ganz sicher sehr hilfreich. Also das ist was ich unbedingt empfehle, was man haben sollte. Was auch, wenn man noch einen guten Tipp ist, natürlich eine wichtige Intuition, was den eigenen Körper betrifft. Wenn wir selber uns ein bisschen scannen, viele merken dann auch, okay, das kann ich jetzt vernachlässigen, das vergeht wieder. Oder man spürt dann, na, da muss ich dranbleiben. Ich habe in der Praxis einen interessanten Fall gehabt. Eine Patientin hat einen Gasunfall gehabt und hat deswegen in der Hand Splitter gehabt und die wurden dann herausoperiert. Und sie hatte aber dann nachher das Gefühl, dass da noch Splitter drinnen sind. Und da wurde sie leider vom medizinischen Personal nicht ernst genommen. Und ihr Chef, eine sehr bekannte Linzer Persönlichkeit, hat dann aber organisiert, dass ein Arzt in Salzburg sie noch einmal anschaut. Und der hat den Arm noch einmal geöffnet und hat wirklich Splitter herausgeholt. Leider war das dann nachher so, dass die Klientin gesagt hat, es tut mir so leid, es ist immer noch was drinnen. Der Mediziner hat sie ernst genommen und hat gesagt, naja, wenn Sie das sagen, dann tut es mir auch leid, aber dann schauen wir besser noch einmal rein. Es war ihm dann auch sehr unangenehm und genau das war der Fall, es war noch was drinnen. Und das erlebe ich schon öfter, immer wieder, zum Beispiel auch bei Ärzten, die dann spüren, ein Arzt hat mir gesagt, ich spüre, dass mein Stent zugeht. Und der war aber relativ frisch gesetzt. Und das war auch ein Freund von ihm und der ist dann zu dem Freund gegangen, du, ich glaube, der geht jetzt zu oder ich weiß es eigentlich. Und der hat gesagt, das kann nicht sein, weil der ist ja so frisch. Aber wenn du das sagst, ja, also ich halte ganz viel davon, dass wir selber mit unserem Körper gut in Kontakt sind. Und ich glaube schon, dass wir so einen inneren Heiler haben, wo man dann auf einmal merkt, die Musik tut mir gut. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe jetzt so einen Guster auf, also wenn ich Covid habe, hatte ich natürlich schon, dann trinke ich Unmengen von Orangensaft trinke ich das ganze Jahr nicht, aber das braucht mein Körper dann und das gönne ich ihm dann auch. Also, dass man wirklich sozusagen auch den inneren Heiler, die innere Heilerin in sich ein bisschen aktiviert und dann mal schaut, okay, wo zieht's mich denn hin? Also, was zupft mich denn? Ja, so wie ein intuitiver Faden. Also, auch, ob das jetzt eine medizinische Behandlung ist, ein Medikament, eine Bewegung, ja, wo man einfach merkt, Summen zum Beispiel, ist auch sehr stressreduzierend. Also, wo man dem einfach dann nachgibt. Und das halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Also ein gutes Gespür, was einen selbst betrifft.
Jetzt ist ja eine schwere Erkrankung, oft auch so, kommt der Tod etwas näher.
Ja.
Und es kann ja auch sein, dass es schlecht ausgeht, genau. Bei sehr vielen Erkrankungen. Ja. Viele sind ja heilbar, da weiß man, ich muss mit der Krankheit wahrscheinlich leben, wenn es etwas Chronisches ist oder Autoimmunerkrankungen. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine wirklich schwere Erkrankung diagnostiziert bekomme und die Chancen werden nicht so gern gesagt, aber sie haben gute Prognosen oder es wird gesagt, wissen Sie, das ist eher eine schlechte Prognose, weil der Krebs hat schon gestreut oder...
Ja, oder es ist einfach schwer behandelbar.
Genau, dann ist man ja... denkt man unwillkürlich an das Ende, an den Tod. Mhm. Das macht schon Angst.
Natürlich. Insofern finde ich es also wichtig, dass Sie heute das ansprechen, weil die Indianer, also darf man nicht mehr sagen, Entschuldigung, die Native Americans sagen, der Tod ist unser bester Freund. Er steht jede Sekunde neben uns und hat die Hand auf der Schulter und er flüstert uns ins Ohr, lebe. Was genau heißt, schau, dass du ein Leben führst, das deinen Werten gerecht wird. Und es gibt ja diese berühmten 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen und die man sich aber am besten heute gleich liest, braucht man sich gar nicht das ganze Buch kaufen, kann man sich auch googeln, dass man also wirklich heute ein Leben führt, das für einen stimmig ist. Und da steht zum Beispiel drinnen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen mehr Ausdruck zu verleihen. Ja, wir Österreicher sind oft ein bisschen verhalten, was Gefühle betrifft. Aber wenn mir etwas schmeckt, darf man das ruhig auch sagen. Wenn man jemand lieb hat, sollte man das auch sagen. Und wenn einen was ärgert, dann bitte auch. Also ist eine ganz eine wichtige Geschichte. Dann das Zweite ist, ich wünschte, ich hätte Kontakt mit Familie und Freunden gehalten. Also hier auch wieder dieser Rudelgedanke, ganz, ganz wichtig, Einsamkeit, eine große Erkrankung, hier auch in Beziehungen investieren. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges.
Und das geht alles nicht von selbst, da muss man aktiv sein.
Da muss man, ja, so wie bei der Gesundheit auch. Ja, also gerade wir Frauen über 50, wir müssen, wir können was tun. Und auch da ist ganz, ganz wichtig, ich unterscheide im Leben immer zwischen das, was wir tun können und das Restliche ist immer Gnade. Also da darf man nicht vergessen, wir Menschen sind keine, wir können, alles ist möglich. Ja, das glaube ich nicht. Also so wie Jesus Obama sagte, yes, we can. Ich glaube nicht an Jesus Obama, auch wenn ich ihn sehr schätze. We can try. Ja, wir können es versuchen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir bei schwer Erkrankten nicht sagen, wenn du alles richtig machst, dann wird das wieder. Nein, wir können viel tun. Und der Rest ist immer Gottes, ja, oder Schicksal oder was auch immer. Und das halte ich auch für ganz, ganz wesentlich, dass wir uns auch sozusagen unseren Freiraum ausschöpfen, unsere Handlungsmöglichkeiten und das Restliche auch ein bisschen in die Hände des Schicksals oder wenn man Gott glaubt, sich da in diese Hände begibt. Aber dass wir uns halt schon immer wieder mal fragen und Bilanz ziehen, ist das Leben, das ich führe, für mich stimmig? Und das können schon Kleinigkeiten sein. Ich mache mit meinen Klienten fast mit allen immer eine Liste mit 30 Dingen, die weniger wie eine Stunde dauern, weniger wie 10 Euro kosten, Sie kennen das, ja, und ein Wohlgefühl auslösen. Weil allein schon, wenn ich weiß, dass mir ein Wasser mit Zitrone, dass ich das mag, das kann ich mit 90 Jahren noch trinken. Wenn ich Himbeeren mag, ich habe mir gerade welche gesetzt, weil ich Himbeeren sehr mag, Die werden hoffentlich auch wachsen und tragen. Wenn ich weiß, dass ich Himbeeren mag, dann kann ich mir eine köstliche Himbeere gönnen. Wenn ich weiß, dass ich Sonne im Gesicht genießen kann, ja, dann gönne ich mir das. Wenn die Sonne scheint, dann bleibe ich halt einfach mal stehen. Oder wenn ich Vogelgezwitscher mag. Also wirklich, wir reden da nicht von Glück, sondern wir reden nur von einem Wohlgefühl. Und dann bin ich mitten im Leben drinnen. Wenn ich heute weiß, dass ich dunkle Schokolade mag, naja, ein Stück dunkle Schokolade wird immer drinnen sein, wenn das möglich ist. Also ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass wir dem Tod jeden Tag begegnen, aber eher als guten Freund, der uns ganz aktiv zum Leben aufruft. Der uns halt einfach fordert und schaut, ist das, was wir leben, heute noch stimmig? Weil nur weil es vor 10 Jahren stimmig war, kann es ja heute nicht mehr stimmig sein.
Also man muss immer gut auf sich selbst schauen?
Ja, natürlich. Also ganz wichtig, auch auf eigene Bedürfnisse. Da sind Frauen besonders gefragt, weil wir ja allein schon von unserer Hormonstruktur eher ausgerichtet sind, fürsorglich auf unser Umfeld zu schauen. Deswegen haben halt Frauen auch einen Care-Beruf, also weil einfach von der Hormonausstattung, aber dass man nicht nur auf die anderen schaut, sondern auch auf sich selbst. Und auch da gibt es gute Anleihen im katholischen Glauben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Also nicht den anderen mehr lieben, aber auch nicht weniger. Sondern in der Psychologie sagt man immer, ich bin wichtig, du bist wichtig. Ja? Wir beide sind wichtig. Also nur auf sich selbst zu schauen, ist auch ganz was Schlechtes, weil dann gebe ich meinem Leben keine Bedeutung. Sie zum Beispiel, wenn Sie einen Artikel schreiben, dann inspirieren Sie Menschen, dann machen Sie etwas, was über Sie hinausgeht und dann führen Sie ein Leben in Sinn. Weil wenn man sozusagen nur auf sich schaut, dann ist das kein sinnvolles Leben. Ein Leben entsteht dadurch, dass wir uns etwas zuwenden, was außerhalb von uns liegt. Ja, und das kann zum Beispiel auch ein Podcast sein, den man jetzt bringt, ja, den wir ja nicht für uns machen, sondern für jemanden, den das interessiert.
In diesem Sinn, ich glaube, das war ein tolles Schlusswort, Frau Magister Schirl. Der Podcast, der interessiert, der inspiriert und der uns gesünder machen soll, dass wir diese Tipps uns zu Herzen nehmen. Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung. Dankeschön.
Das war Gesund und Glücklich. Alle Folgen findest du auf nachrichten.at/podcasts.